Herzlich willkommen zum Podcast Like a Champion, der Podcast für mentale Performance und Erfolgsstrategien im Sport, Business und Leben. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Und in dieser Folge habe ich einen ganz besonderen Interviewgast. Fünffacher deutscher Meister, dreimal ERF-Pokalsieger, Champions League-Sieger, Europameister, Weltmeister, Welthandballer. Also eine, ja, es ist unglaublich, was dieser Typ alles schon erreicht hat. Und wir haben ein Interview geführt, wo ich ihm alle mentalen Strategien entlocken konnte, die er damals in seiner Handballkarriere, es ist Henning Fritz, Torwart, angewandt hat. Und wir werden auch darüber sprechen, wie ist er denn mit Niederlagen, wie ist er mit Selbstzweifel, wie ist er mit diesem ganzen Druck umgegangen? Was sind für ihn die wichtigsten Dinge, um erfolgreich zu sein? Wie kann man das aufs Leben auch übertragen? Also freu dich darauf, auf dieses spannende Mega-Interview mit Henning Fritz. Wir hatten einen Riesenspaß und ja, neben seinen 582 Bundesligaspielen habe ich bei Wikipedia noch gefunden und das finde ich einen unglaublichen Erfolg für einen Torhüter, hat er sagenhafte 2 Tore erzielt. Er konnte sich aber nicht mehr daran erinnern, wann er die denn gemacht haben soll. Aber dazu mehr in dieser Folge. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Henning Fritz. So, willkommen im Interview und ich bin so voller Freude, dass Henning Fritz, wir haben gerade ein kleines Vorgespräch gehabt und festgestellt, dass wir ja ein paar Trainingsspiele und Bundesligaspiele schon zusammen gemacht hatten vor vielen, vielen Jahren. Und er ist heute mein Gast und in Vorbereitung, du hast es gerade gehört, auch die riesigen, vielen Erfolge von ihm. Und daher, Henning, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Und lass uns doch mal gleich ins Thema einsteigen. Wie wichtig, glaubst du, ist der mentale Anteil im Sport?
Also ich bin davon überzeugt, dass der größer ist als Talent zum Beispiel, weil natürlich ist Talent eine Voraussetzung. Aber wir wissen ja aus der Erfahrung, egal ob es jetzt der Handballsport ist oder andere Sportarten, dass wenn es drauf ankommt, wenn der Druck extrem groß ist, dass dann das Mentale, Mentalität entscheidend ist und auch oftmals den Unterschied ausmacht. Wer kommt mit der jeweiligen Stresssituation klar? Dann nehmen wir mal den Handball mit dazu. Da gibt es welche, die im Training alles auseinandernehmen, spielerisch und das Tor kaputt schießen. Und jetzt entsteht Stress und dann ist diese Leistung nicht mehr abrufbar. Also von daher ist ein regelmäßiges Arbeiten am Mentalen und Mentalität entsprechend in solchen Momenten auch zu zeigen, enorm wichtig.
Ja, genau die Erfahrung mache ich auch immer, dass viele sagen, super wichtig. Und dann kommt immer eine ganz spannende Frage. Ich frage die Sportler alle, okay, wenn das so wichtig ist, und viele sagen, ja, 50%, 60, 70, sogar 90 teilweise. Dann kommt eine spannende Frage. Ich sage, wenn das so wichtig ist, was machst du dann dafür? Und dann sind die Augen groß. Was wäre deine Antwort darauf?
Ja gut, also entweder hat man selber Strategien oder du holst dir halt Hilfe, ne? Dass du einen Mentalcoach hast. Also wenn du da jetzt mich speziell fragst, natürlich zu den Zeiten, ich sag mal, ich habe mit Spitzensport oder mit Leistungssport angefangen, Ende der 80er, bin dann in den Männerbereich Anfang der 90er reingerutscht, ist ganz klar, wenn du da über Mentaltrainer gesprochen hast, dann wurdest du eher müde belächelt, ja. Also das ist, war damals überhaupt gar kein Thema. Im Endeffekt bist du ins kalte Wasser geworfen worden und musstest dich entwickeln. Musste seine eigene Mentalität entwickeln und ich glaube, dass mir das auch Schritt für Schritt gelungen ist, aber ich glaube, du lässt viel Energie auf der Strecke liegen, als wenn du schon in jungen Jahren Strategien an der Hand hast, um mit den unterschiedlichen Situationen klarzukommen. Mit Erfolg klarzukommen ist jetzt nicht immer das Schwierigste, das ist eine schöne Situation, aber gerade mit Misserfolg und der ist natürlich, das schwankt natürlich. Ich nehme das Beispiel im Tor. Wenn du 40% der Bälle hältst, dann ist das ja eine sensationelle Quote. Ist aber immer noch, du hast immer noch mehr Misserfolg als Erfolg. Ist ja auch eine Frage, wie die Haltung ist. Aber gefühlt ist ja jedes Tor trotzdem irgendwo eine kleine Niederlage. Ja? Ja. Also zumindest habe ich in den Anfangsjahren das so empfunden. Und da ist es natürlich gut, wenn du entsprechend Strategien hast, damit umzugehen.
Okay, super. Und das ist halt auch der zentrale Bestandteil meines Jobs oder meiner Berufung, den jungen Sportlern, den jungen Athleten, egal welche Sportart, diese Strategien beizubringen. Weil der Nachteil ist leider, es gibt keine Ausbildung, es gibt kein Studium für dieses Thema, wie gehe ich mit Niederlagen um, mit Fehlern, mit Druck, mit Stress. Und nun ist es so, dass zu deiner Zeit das ja noch recht neu war. Wie hast du das gemacht? Wie hast du dir das selbst beigebracht? War das so ein Learning? Hattest du Bücher? Hattest du vielleicht auch schon einen Coach oder hattest du Trainer, die dich da geprägt haben? Wie hast du es geschafft, dass du diese Strategien, um zu bestehen, dir beigebracht hast?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich keine Strategien. Und das sehe ich natürlich. Klar, jetzt kann man sagen, okay, ich hatte keine Strategien. Wie hat das dann doch funktioniert? Ich glaube, dass ich mich von Jahr zu Jahr entwickelt habe. Zu Beginn meiner Karriere natürlich auch ein Umfeld hatte, was mich sehr geschützt und getragen hat. Ne? Beim SC Magdeburg als junger Torwart warst du doch geschützt vom Umfeld. Ich habe mich dann entsprechend entwickelt, bin dann Ende der 20er, also in meiner 20er Jahre, so 27, 28 nach Kiel gegangen, da war ich dann schon gestärkter. Aber nichtsdestotrotz kam ja irgendwann eine Phase in meiner Karriere, wo es dann nicht mehr so gut lief. Da habe ich dann zum Beispiel gemerkt, dass ich keine Strategien hatte, mit dieser ungewohnten Situation klarzukommen. Ja, und da wäre es natürlich gut gewesen, auf jeden Fall im Vorfeld Strategien zu haben, um dann halt mit einer sich ändernden Situation oder sich mit einem ändernden Umfeld besser klarzukommen. Ja, und ich habe dann in dem Moment erstmal angefangen mit Suchen, was es für Strategien gibt. Und die fallen dir natürlich nicht sofort auf die Füße. Das braucht dann einfach eine gewisse Zeit, um dann das zu finden, was dir dann auch hilft.
Ja, ja. Was hast du dann ausprobiert und was hast du gesucht und gefunden?
Naja, also als das anfing, dass ich gespürt habe, dass die Leistung nicht mehr abzurufen ist, habe ich klar erstmal alles in Frage gestellt und hinterfragt. Die Medizin so gab mir keine Strategie. Also die Medizin konnte Blut abnehmen. Meine Blutwerte waren alle gut. So, damit war die klassische Schulmedizin, hatte sich erledigt gehabt. Ja. Habe ich ganz viele alternative Sachen ausprobiert mit alternativen Medizinern, wo ich die Praktiken für gut erachte. Aber ich glaube, ich war so tief in dieser Phase des, ich sag mal, Burnouts, dass die mir nicht geholfen haben. Die hätten vielleicht im Vorfeld präventiv mir geholfen, aber in dem Moment, wo ich so tief drin war, konnten mir die nicht helfen. Und schlussendlich gab es eine Methode über frequenzmodulierte Musik, die mir geholfen hat, erstmal wieder besser zu schlafen, weil das Schlafverhalten war eine Katastrophe. Ich habe viel geschlafen, aber der Schlaf war nicht erholsam. So aus dem Schlaf keine Energie geholt. Und das hat sich natürlich dann wie ein roter Faden durchs Leben dann durchgezogen. Und nach dieser ersten Sitzung mit dieser Musik war ich erholter und habe gespürt, da ist was dran. Bin dann auch bei dem Thema dran geblieben und kann deswegen heute im Nachgang sagen, dass es einfach notwendig ist, bei Prävention im Vorfeld schon mich vorzubereiten auf diese Situation, die kommen werden. Die werden sich immer unterschiedlich, bei jedem unterschiedlich darstellen. Aber deswegen bin ich auch dankbar für diese Situation, dass die gekommen ist, dass halt Leistung nicht einfach zu erwarten ist, dass ich nicht sagen kann, okay, ich erwarte von meinem Körper, dass das immer so abruft, sondern dass natürlich ein gewisses Talent in unserem Körper drinne steckt, dann kommt Mentalität dazu, klar, sich weiterentwickeln zu wollen. Du brauchst aber Strategien, um über viele Jahre diesem Erwartungsdruck, Stress, Reisestrapazitäten ist ja Thema heute auch überwiegend im Handball, diese vielen Spiele und viele Reisen, damit entsprechend gut vorbereitet zu sein, um halt seine Leistung, wenn man sich auf Spitzenniveau entwickelt hat, so lange wie möglich halten zu können.
Ja, okay, das heißt, du hast über diese Musik, über diese Entspannung, über diese Frequenzen, ich glaube, das ist das, was du ja heute auch oder was ein Teil deines heutigen täglichen Arbeitspensums ist, da werden wir später noch zu kommen. Und es hat dir geholfen, besser zu schlafen, erholter zu schlafen, mal abzuschalten. Das ist ja, glaube ich, was viele auch sagen. Es rattert die ganze Zeit, da sind negative Gedanken. Und du musst es eine Weile suchen. Ja.
So ist es. Ja, genau. Also in dieser Phase, als es bei mir schlecht lief, das war wirklich eine Katastrophe, weil alles, was bis dahin selbstverständlich war, ne, da ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe, ja, und ja, einfach auch ein tolles Leben hatte, weil ich mich sportlich gut entwickelt habe. Ich war damals in Kiel, da waren die Ansprüche natürlich hoch, haben dann aber auch auf Vereinsebene und auch international mit der Nationalmannschaft Erfolge gefeiert. Also von daher hatte ich eigentlich alles, was ich mir jeweils erträumt habe. Und als das nicht mehr da war, hast du gespürt, mit einmal drehte sich alles nur noch darum, um simple Sachen. Also sei positiv heute im Training, gib alles. Also was für mich bis dahin selbstverständlich war, wurde mit einmal in Frage gestellt. Und dann bricht in dem Moment wirklich eine Welt für dich zusammen.
Ja. Und dann hast du das gefunden, hast damit gearbeitet, mit dieser Frequenzmusik. Und dann kam ja die WM 2007 im eigenen Land, wo du ja dann durch die Decke gegangen bist. War es so, die ersten Spiele, wo du wieder auf einmal auf deinem Level warst, oder hatte sich das vielleicht vorher schon angedeutet? Also wie war der Weg heraus von ich bin ganz unten zu der Held der WM?
Na, ich fange mal an, womit es begonnen hat, dass es bergab ging. Ich habe 2015 im Januar die Ehrung bekommen als Torwart, der erste Torwart, der zum Welthandballer geehrt wurde. Und hatte dann Ellenbogen-OP, zweite Mal Papa geworden. Also alles war top, abgesehen von Ellenbogen-OP. Aber ja, und dann in der Rückrunde spürte ich schon, dass nicht mehr alles so ist, wie es vorher war. Wir sind trotzdem noch erfolgreich gewesen mit Kiel, Meister geworden. In der darauffolgenden Saison, das war dann Saison 2005, 2006, spürte ich schon, das ging nicht mehr. Also Leistungseinbruch. Ich konnte mich nicht mehr fixieren auf den Ball, Bewegungseinschränkung. Ich spürte, ich kann nicht mehr an diese Emotionen ran, weil ich bin ja noch ein Torwart gewesen, der viel über die Emotionen zu seiner Leistung gefunden hat, was natürlich auch Energie kostet. Ja. Und das, was mich bis dahin stark gemacht hat, war nicht mehr abzurufen. Und bin ich gerade Welthandballer geworden. Ich wollte mich daran messen lassen. Ja. Und mit einmal hältst du keinen Ball mehr. Das ist natürlich auffällig, weil im Tor stehst du hinten alleine. Und das war für mich dramatisch. Und wie gesagt, dann habe ich natürlich viel gesucht, parallel dazu halt nicht mehr diese Leistung gebracht im Tor. Und als ich dann angefangen habe mit der Musik, das war ja dann noch ein Jahr später, ja, bis dahin war kein Spiel mehr so on top, wo ich dann selber auch gesagt habe, Mensch, heute war ich echt zufrieden, heute lief es super. Sondern das begann dann erst im Laufe der WM. Und deswegen kann ich das auch nur im Nachgang sagen, bin ich dem Heiner Brand natürlich sehr dankbar, dass er mir die Chance gegeben hat, weil das war nicht selbstverständlich. Ja. Ich war damals dritter Torwart beim THW Kiel und dass er mich überhaupt mitgenommen hat, dann er ja auch noch gesetzt hat auf Nummer 1, das war nicht selbstverständlich und deswegen war das wie Phönix aus der Asche.
Ja, und du hast es ihm gedankt. Du hast es ganz Deutschland gedankt und so weiter. Also eine mega Performance. Was glaubst du, woran lag das, dass du da auf einmal wieder in der Spur warst?
Ich denke, dass, naja, dass Dinge, die im Unterbewusstsein ablaufen, also ich sage mal, die Leistung, die sich ja entwickelt. Ne? Also diese Leistung bringst du ja nicht mit 14. Sondern ich habe mit 14 dann schon, bin dann zur Sportschule gegangen, zweimal am Tag Training. Ja, über diese Wiederholung, die du machst, speichert sich das ja im Gehirn ab. Ja. Du entwickelst dich als Persönlichkeit, das ist aber ein Prozess. Ja? Deswegen, du brauchst ja einfach Zeit, viele Trainingseinheiten, viele positive Erfahrungen, die du abspeicherst. So, und das ist hinterlegt. Ich glaube auch, dass das in der Form nicht verloren geht. Aber wenn sich, also da sind wir dann im mentalen Bereich, ne? Wenn dann aber, wie gesagt, der Körper eine Überforderung hat, schaltet er auf einen Schutzmechanismus. Ne? Das geht dann in diese Richtung Burnout. Ne? Also um dich selber vor dich selbst zu schützen, drosselt er einfach den Motor, sage ich mal, und sagt, pass auf, bis hierhin und mehr lasse ich nicht mehr zu, weil sonst kippst du um. Das ist eher ein Selbstschutz.
Ja.
So, und ich musste diese Bremse, die meinen Körper gebremst hat, erstmal wieder lösen, um an 100% Leistung zu kommen. Ja, so und so erkläre ich mir das immer, dass
Ja.
es einfach Dinge sind, die im Unterbewusstsein stattfinden, die mehr oder weniger abgespeichert sind. Und wenn unser Hirn perfekt funktioniert, dann arbeiten die jeweiligen Hirnseiten auch perfekt miteinander.
Ja,
Aber
ja.
ist dort eine Überlastung drin, dann werden einfach Areale, ja, runtergefahren und du kommst nicht mehr an dieses abgespeicherte Wissen.
Warst du denn vor der WM im Trainingslager auch noch dabei bei der Mannschaft oder bist du
Ja,
erst dort?
also im Vorfeld
Okay.
der WM war ich, also bei den Trainingslagern war ich die ganze Zeit dabei. Nee, das war kein Problem. Da haben wir dann auch, da hat der Heiner dann auch relativ viel mit Mentalcoach gearbeitet. Also da hatten wir dann schon, das war, soweit ich mich erinnern kann, so das erste Mal, dass wir in dem Bereich dann auch etwas gemacht haben. Das war mit Sicherheit auch okay, aber ich glaube, du brauchst es, um das zu verinnerlichen. Normalerweise einen viel längeren Vorlauf, um das auch zu einer Routine werden zu lassen. Ja,
Ja.
normal machst du das jetzt nicht von heute auf morgen. Es mag Techniken geben und auch individuelle Situationen, wo das einem bei ein, zwei Anwendungen vielleicht hilft. Aber
Ja.
normalerweise sind das genauso wie beim Training Sachen, die einfach abgespeichert werden und die brauchen Zeit.
Ja. Und dann bei der WM konntest du die Handbremse lösen. Du hattest wieder Erfolgserlebnisse. Du bist gut reingekommen. Was oder war es das Umfeld der Nationalmannschaft? War es die Euphorie? Was glaubst du, hat dafür gesorgt, dass du dann wieder deine Leistung, deine Stärke, deine Emotionen gefunden hast?
Also mit Sicherheit alles. Alles, was du gerade angesprochen hast, es sind Emotionen. Wir haben damals diese Technik auch, die gesamte Mannschaft hat es angewendet. Also wir hatten dann einen großen Raum, wo wir am Tisch gesessen haben. Die einen haben, ja, Karten gespielt, die Trainer haben entsprechend Videoanalyse gemacht, andere haben Rätsel gemacht. Es gab einen Bereich, wo die Physiotherapeuten die Spieler behandelt haben, aber alle waren zusammen und das war eigentlich interessant zu sehen. Es haben sich alle wohlgefühlt, weil normalerweise, das kennst du auch, bist du im Trainingslager und alle sind auf ihrem Zimmer. Ja, also du hast offizielle
Ja,
Termine, Training oder Essen, da ist man zusammen und dann geht meist jeder seiner Wege, geht aufs Zimmer und macht sein Ding. Und da war es so, dass wir alle in einem Raum zusammen waren. Also es war schon diese Gruppendynamik, wo es angenehm war, dass alle zusammen waren, jeder nach seinen Interessen und Vorzügen, hat dann das gemacht, was ihm vielleicht mehr Spaß macht. Auch vielleicht in der jeweiligen Gruppe macht er jetzt nicht 14 Mann, jeder was mit jedem, was auch völlig in Ordnung ist. Und das war schon so eine Gruppendynamik, die einfach angenehm war. Dass wenn wir freie Zeit hatten, alle in einem Raum waren und das zeichnet halt ein Team auch aus. Ja, und ich glaube, dass die Summe, ob das jetzt, wie gesagt, die frequenzmodulierte Musik war, dieses Zusammensitzen und diese positive Euphorie ist natürlich klar. Dass es für mich dann auch wichtig war, diese Rolle zu spielen, die ich gerne spielen wollte. Und das heißt natürlich, ja, am Ende Leistung zu bringen. Ja, und dass ich diese Chance bekommen habe und dass ich sie dann auch nutzen konnte, das hat mich natürlich dann ja beflügelt, dann auch im Zuge dieser WM. Da war jetzt im Laufe der WM dann schon nochmal ein Rücksetzer. Wir haben ja das, warte, lass mich kurz überlegen, was, ich glaube, das letzte Vorrundenspiel gegen Polen haben wir dann verloren. Und das bedeutete dann für die Hauptrunde, jede Niederlage bedeutet das aus. Ja. So, und da war es interessant zu sehen, dass der überwiegende Teil dieser Mannschaft, jetzt standen wir mit dem Rücken zur Wand, weil ich meine, die Erwartungshaltung war ja groß. Wir haben uns ja dann auch, wir gehörten jetzt nicht zum absoluten Favoritenkreis. Aber wir haben natürlich intern gesagt, also eine WM in einem Land spielst du einmal in deinem Leben. Und klar, dann willst du gewinnen. So, und da hat man natürlich einen großen Druck, den man gespürt hat im ersten Spiel gegen Brasilien mit 5 Toren gewonnen. Das war wirklich durchschnittlich. Argentinien mit 11, aber die waren damals kein Maßstab. Gegen Polen verloren. Also wir haben bis dahin keine Bäume ausgerissen. Ja. Und dann war das wirklich die Haltung, dass du mit einmal gesagt hast, okay, scheißegal. Jetzt haben wir sowieso verloren. Also jetzt ist es sowieso vorbei. Und dann war das erste Hauptrundenspiel gegen Slowenien. Und dann ging das ab. Und da war dann auch bei mir so wie gesagt, ich war jemand, der über Emotionen kam und dann war ich so gallig, da hätte ich, glaube ich, jedem übertrieben den Kopf abgerissen und dann ging das echt bergauf und das war cool. Das war einfach geil.
Ja, sehr geil. Hast du denn in deiner, also ich glaube, dass, ne, wie du es gerade beschrieben hast, das, was dir gut getan hat, war dieser Spaß, dieser Raum, diese gute Atmosphäre, ne, dieses mit den Jungs zusammen sein. Das ist ja das, was ich letztens in einem Interview von Oliver Kahn gelesen habe. Er vermisst gar nicht so die Titel oder diese Prominenz, sondern dieses mit den Jungs zusammen rumhängen, Quatsch reden, Zeit verbringen. Und ja, dieses Umfeld ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass man selber wieder in diese Spur kommt. Wenn du dich so an deine aktive Zeit erinnerst und wir gucken mal auf so mentale Techniken. Und ich glaube, jetzt so im Nachhinein hast du einen ganz guten, weil du dich auch damit beschäftigst, einen ganz guten Blick darauf. Habe ich denn mich mental vorbereitet auf die Spiele? Gab es so Techniken, die du in deine Spielvorbereitung mit reingenommen hast? Visualisierung oder irgendwelche Selbstgespräche, Entspannungsübungen oder mental das ganze Spiel durchgehen? Also was gab es da bei dir?
Also Visualisierung auf jeden Fall. Also ich habe natürlich viel Video mir angeguckt vor den Spielen und habe dann entweder, wenn ich nochmal Ruhe hatte am Spieltag, beziehungsweise dann, nehmen wir mal die Weltmeisterschaft, sind wir dann vom Hotel zur Halle gefahren und habe dann während der Fahrt, bin ich im Endeffekt alle Wurfbilder nochmal durchgegangen und habe mich versucht, in die jeweilige Situation zu stellen. Ja, okay. Also bin die Position von außen, von links außen nach rechts außen einmal durchgegangen. Das heißt, wenn die und die Situation kommt, also Augen zugemacht, dann habe ich versucht, in diesen Raum reinzustellen, ja, um zu simulieren, was ich machen möchte.
Okay, du hast, auf welche du hast dich nicht von außen gesehen, sondern du warst auf dem Spielfeld, im Tor.
Ich war in dem Spielfeld. Also ich habe das Video gesehen und habe mir den vorgestellt, wie ich jetzt in diesem Raum drinne stehe, also im Tor drinne stehe. Und was will ich mit ihm machen? Also, dass ich auch schon eine Strategie versucht habe zu entwickeln, dass ich sage, ich sage mal, einer hat jetzt die Stärke, viel in die lange Ecke zu werfen, dass ich zum Beispiel die Strategie habe, ich stelle ihm die lange Ecke zu und reagiere nur auf kurz zum Beispiel. Ja, und das hat mir natürlich nachher geholfen im Tor, weil du kannst dir vorstellen, wenn Spielzüge ablaufen, dann wechselt der Ball relativ schnell von links nach rechts und wie auch immer. Und du musst natürlich das Wurfbild, wenn der Rückraum linke kommt, über die Mitte zum Beispiel, dann hatte ich natürlich das Wurfbild, was weiß ich, geradeaus hoch, rechts flach. So, und habe jetzt gewartet, schafft das am Block vorbeizuwerfen, die geradeaus Ecke, oder kann ich mich auf meine, mehr oder weniger auf meine Ecke konzentrieren. Und wechselte der Ball, dass der Rückraum rechts zur Kreuzung hintenrum kam, hatte ich natürlich auch schon gleich wieder dessen Wurfbild im Kopf. Also das muss dann natürlich alles relativ schnell gehen.
Ja.
Und das hat mir schon geholfen, entsprechend Sicherheit zu haben, weil dafür kommen die Würfe einfach zu schnell, um da zu reagieren. Also du musst schon das Wurfbild im Kopf haben und eine Strategie, was du in dem jeweiligen Moment machen willst.
Ja.
Und das hat mir sehr geholfen.
Okay.
Andere Strategie war dann im Spiel. Aber die hat sich auch erst später entwickelt. Also ich war auch einer, der sich in jüngeren Jahren über jeden Ball geärgert hat. Da habe ich ja damals dann auch von unserem Manager Bernd-Uwe Hillebrand die Kritik bekommen, dass ich zu viel schimpfe über mich selbst und meine Vorderleute nicht positiv unterstütze. War eine Strategie, dass wenn der Ball reingegangen ist, ich die Bewegung nochmal richtig korrigiert habe. Also wie möchte ich sie beim nächsten Mal richtig machen? Dann habe ich mich kurz auf einen Punkt konzentriert, also im Endeffekt Gedanken verschwinden lassen. Und dann mich auf die nächste Situation gefreut und eine Strategie überlegt, wie ich das beim nächsten Mal besser machen möchte. Also, dass du immer einen Plan hast, wie machst du es beim nächsten Mal besser.
Okay, von der gleichen Position, von der gleichen Position dann oder überhaupt?
Von der gleichen Position,
ja,
von der gleichen Position. Weil ich bin ja dann nur auf den eingegangen, der jetzt beim letzten Mal das Tor gemacht hat.
Ja, okay.
Ja, also ich habe das nur bei dem korrigiert. Nochmal für mich in mir drinne. Dann habe ich das sein lassen und dann habe ich mich einfach nur gefreut und mich gepusht. Ja, und gesagt, okay, weiter geht's und. Also, dass du im Endeffekt aus dieser Situation mit einer Strategie und mit einem positiven Gefühl gehst. Und das hat gut funktioniert. Das hat wirklich gut funktioniert.
Okay, schön. Das heißt, das war deine mentale Strategie, um möglichst schnell einen Fehler abzuhaken oder ein Gegentor abzuhaken.
Genau.
Du bist das im Kopf nochmal durchgegangen. Okay, beim nächsten Mal mache ich die Bewegung, damit halte ich den. Also du hast ja nochmal also die gleiche Szene in erfolgreich hast du dir vorgestellt.
Genau.
Dann kam das auditive Kommando, komm, weiter geht's.
Ja.
Und dann hast du gesagt, dann hast du dich auf die nächste Szene gefreut. Wie hast du das gemacht? Hast du dir dann vorgestellt, wie du den Ball hältst, den nächsten, oder
Nee, was weiß ich, du kannst ja klatschen in die Hände. Komm auf, also
Okay.
das war jetzt auch eher das Selbstgespräch, ja. Ich bin dann
Okay.
jetzt nicht laut auf und so weiter, sondern nur
Ja.
so, okay, weiter. Also das waren eher Selbstgespräche, die ich
Okay.
dann geführt habe. Und dann kann man ja in die Hände klatschen zum Beispiel. Das ist ja auch ein
Ja.
positives
Ja.
Signal
Ja.
für dich. Da kann jeder seine eigenen Strategien entwickeln. Heute im Nachgang hätte ich gesagt, um mich vorzubereiten, daran arbeite ich auch noch, dass ich damit beginne und eine Regelmäßigkeit reinbekomme. Ich halte Meditation für sehr, sehr gut. Also
Ja.
dass man dankbar ist für das, was du eigentlich im Moment hast. Da gibt es, ich meine, es gibt nur tausende Meditationen, aber einfach nur Ruhe zu haben und bei sich zu sein, da gibt es mit Sicherheit, da muss jeder auch seine Meditation für sich finden. Aber dieses in Ruhe sein, das vielleicht morgens und abends einmal zu machen, um den Bereich nach und vor dem Schlaf ja mehr oder weniger vorzubereiten, dass wir mehr bei uns sind, weil sonst ist diese
Ja.
Zeit so schnelllebig und wir haben so viel Information und Krach, den wir zu verarbeiten haben, dass ich die Strategie von Meditation für sehr, sehr sinnvoll erachte,
Ja,
weil
ja.
ich habe vorhin angesprochen, Unterbewusstsein,
Ja.
Meditation geht ja aus meiner Sicht dahin. Ich meine, das wirst du vielleicht noch mal besser argumentieren können, aber das halte ich noch mal für einen wichtigen Schlüssel, um entsprechend erfolgreich zu sein und auch eine gewisse Zufriedenheit zu erlangen. Weil ich habe es vorhin angedeutet, ich hatte, als es mir dann schlecht ging, keine Ahnung, waren wir Europameister, Silbermedaille, Olympia, ich war Welthandballer, ein paar Mal deutscher Meister. Und trotzdem fing ich an, die Dinge zu hinterfragen. Ja, wo jeder andere sagen würde, was will der Fritz, der hat doch alles, der.
Ja.
Aber daran siehst du, wenn man immer mehr, dass man immer wieder erstmal zurückschaltet und sagt, okay, alles gut.
Ja, cool.
Zufrieden bis hierhin. Und du musst halt, es verändern sich ja auch Dinge, weißt du, du musst ja sehen, ich war um die 30. Und natürlich bist du mit 30, Körper, Geist, dann nicht mehr wie mit 20. Ja, und es sind ja auch unterschiedliche Lebensphasen, Lebensbereiche, also das werden ja mehr Lebensbereiche als mit 20. Also du hast
Ja.
dann die Verantwortung, klar, es sind zwei Kinder, es ist dann, du hast Verantwortung privat, du hast dann Verantwortung, du bist Kapitän und dieses und jenes. Also da kommen ja ganz andere Anforderungen und Ansprüche an dich heran. Und natürlich ist der Körper mit 30 dann nicht mehr der, wie er mit 20 ist.
Ja.
Und wenn dann vielleicht auch, ja, wie soll ich denn sagen, dass das Leben in der Form nicht in der Perfektion war. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel Ernährung, Trainingsentwicklung, in Perfektion, was Strategie und so weiter angeht. Das war bei mir auch nicht. Also, viele fragen mich, Henning, du und Torwarttraining, was hast du? Ich habe gesagt, ich habe nie Torwarttraining bekommen. Weißt du? Weil können wir gleich noch drüber reden, ja?
Ja,
Aber
cool.
daran siehst du mal, was eigentlich so alles gefehlt hat. Und trotzdem bin ich ja hingekommen. Aber der Körper war halt einfach irgendwann platt
Ja.
und es gab keine Strategie. Und deswegen sage ich, die Vorbereitung, auf der einen Seite sportlich sich zu entwickeln, aber auch die Birne, wir haben es angesprochen, die ist so enorm wichtig und
Ja.
das muss man halt auch trainieren. Dafür braucht man eine Strategie im Vorfeld.
Ja. Henning, mir ist gerade, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, eine Freudenträne runtergelaufen, weil, liebe Zuschauer, lieber Zuhörer, ich hoffe, ihr habt es mitbekommen, seit Jahren erzähle ich, Meditation ist einer der wichtigsten Dinge, die wir im Sport und überhaupt im Leben machen können. Es ist ein riesiger Booster. Und wir haben es nicht abgesprochen, Henning, du kannst es bestätigen. Du hast es jetzt
Nein.
gerade von alleine gesagt. Und auch das Thema Dankbarkeit, Dankbarkeitsübung, etwas so Machtvolles, weil es unser Gefühl, unser Innerstes verändert. Empfehle es ja auch vielen, vielen Sportlern und überhaupt jedem Menschen. Fang deine Morgenroutine an mit einer Dankbarkeitsübung, mit einer Meditation, um gut in den Tag zu starten. Und wenn allein wenn wir das einbauen, und ihr habt es gerade gehört vom Henning, haben wir einen so riesigen Mehrwert für uns und für unsere Entwicklung. Und daher, ja, sind das alles Strategien, Techniken, die wir in den Tag einbauen können. Und daher ist es mega, mega gut, dass du das machst, dass du das ansprichst, dass du das auch so siehst. Und ich beobachte, dass es kommt immer mehr im Sport und jeder und immer mehr Leute kommen dahinter und sagen, hey, das ist eine coole Sache. Henning, ich habe vorhin bei Wikipedia gelesen, dass du mit 1,88 Meter ja jetzt nicht zu den größten Torhütern zählst. Nun ist es so, dass es solche Aussagen ja früher immer ganz viel gab und aufgrund, ne, der anthropometrischen Voraussetzungen, so heißt es ja, der körperlichen Voraussetzung, oft gesagt wird, ach, das wird nichts mit der Körpergröße oder ne, du hast nicht genug Talent und so weiter. Du hast es ja allen bewiesen, dass du zwar mit 1,88 trotzdem der erste Welthandballer als Torwart geworden bist, Europameister, Weltmeister, fünfmal Deutscher Meister. Gab es sowas auch früher, dass zu dir Leute gesagt haben, Henning, ne, also diese limitierenden Glaubenssätze, die in den Kopf machen wollten, du bist ja jetzt nicht so groß, das wird nichts. Wie war das bei dir?
Also erstmal auf diese Größe zu kommen, daran sieht man immer mal, was das für Vorurteile sind. Ich nehme mal die Beispiele an Namen, Matthias Andersson, Milan Schmidt, Dejan Peric, ich glaube Basic, die waren kleiner noch als ich. So, und man kann nicht sagen, dass die irgendwie durchschnittlich waren. Das waren alles Weltklasse-Torhüter. Von daher ist das völliger Quatsch, von der Körpergröße das abhängig zu machen. Natürlich ist es von Vorteil, wenn ich 2 Meter groß bin und eine große Spannweite habe. Aber deswegen ist Körpergröße kein Ausschlusskriterium. Ja. Mein erster Kontakt mit der damaligen Geschäftsführung des SC Magdeburg, das war Bernd-Uwe Hildebrand, bin ich da gewesen mit meinem Vater. Mein Vater war ja damals ungefähr so groß wie ich. Und Bernd-Uwe Hildebrand ist so um die 2 Meter, hatte, ja, ich glaube, einen Kollegen dabei, der war auch um die 2 Meter. Und sie haben uns empfangen und das Erste, was sie zu mir sagten, naja, so groß bist du ja nicht, oder? Das war schon mal so der erste Dämpfer, das war, glaube ich, das Gespräch, wo es darum ging, um meinen ersten Vertrag zu besprechen. Ne? Ja. Da war schon die erste Strategie zu erkennen. Auf diese Aussage war ich natürlich nicht vorbereitet und war dann erstmal geplättet und dann Uwe hat sein erstes Ziel, erstmal den Wind aus dem Segel zu nehmen, erreicht gehabt.
Ja.
Von daher hatte ich da frühzeitig diese Konfrontation, aber die Zeit hat es gezeigt, dass es völlig unwichtig ist. Die Kunst ist es, glaube ich, einfach, sich Strategien, deswegen auch in dem Bereich, natürlich mit dem Torwarttrainer zu arbeiten, um Techniken zu erlernen. Mhm. Natürlich brauchen etwas kleinere Torhüter etwas andere Strategien und Techniken als vielleicht ein sehr, sehr großer Torwart.
Ja.
Aber es gibt genügend Beispiele, dass die Körpergröße nicht entscheidend ist, sondern man aus diesem vielleicht kleinen Nachteil trotzdem einen Vorteil machen kann, weil die kleineren sind dafür meist etwas explosiver und haben halt andere Vorteile, die jetzt vielleicht ein ganz großer Torwart nicht hat.
Ja, exakt sehe ich genauso, dass jeder, und ich glaube, das ist auch so dein Tipp, jeder Torhüter einfach aus seinen Voraussetzungen die richtigen Strategien ableiten kann und darf, die für ihn passen. Und man sieht es ja, dass es Weltklasse-Torhüter gibt, die deine Körpergröße haben und andere, die halt 2 Meter groß sind und es funktioniert trotzdem, egal wie groß man ist. Wie bist du, und das ist auch für viele und gerade auf der Torhüterposition natürlich ein Riesenthema, Konkurrenz. Wie bist du immer mit Konkurrenz umgegangen und wie hast du dich verhalten, wie hast du es geschafft, positiv zu bleiben, auch wenn du mal nicht viel gespielt hast?
Also ich habe zu meinen Torwartkollegen eigentlich immer ein sehr gutes Verhältnis gepflegt. Das war natürlich in den Anfängen, wo es darum ging, einen Schritt weiter zu kommen. Ich kann mich daran erinnern, Marco Stange beim SC Magdeburg war ja in der Form, auch vom Alter her, der direkte Konkurrent. Ich glaube, dass man sagen kann, dass ich mit Marco sehr gut klargekommen bin. Nichtsdestotrotz standen wir natürlich indirekt in Konkurrenz. Wir haben 1 oder 2 Jahre auch bei der Bundesligamannschaft mit Gunnar Schimrock damals zusammengespielt. Das war natürlich eine Situation, wo es ein bisschen angespannter war. Also hätte ich das jetzt empfunden, weil natürlich jeder sich entsprechend durchsetzen wollte. Aber wir sind fair miteinander umgegangen. Mhm. Ansonsten kann ich nur sagen, dass ich mit allen anderen Torhütern, mit denen ich danach zusammengespielt habe, ob auf Vereinsebene oder auch Nationalmannschaftsebene, immer einen freundschaftlichen Kontakt gepflegt habe und wir da auch sehr fair miteinander umgegangen sind. Natürlich hatte ich den Anspruch, dann trotzdem mich entsprechend durchzusetzen. Mhm. Und dass dann vielleicht auch der ein oder andere, die ein oder andere Situation vielleicht unterschiedlich interpretiert, ich glaube, das liegt in der Sache an sich. Also dafür sind es dann alles doch irgendwo Egos, die, ich sag mal, das brauchst du auch, um dich entsprechend, um diese Leistung auch zu bringen. Mhm. Ja. Aber ich kann das nur wiederholen, dass ich mit allen meinen Torhüter-Kollegen gutes Verhältnis gepflegt habe. Es gab dann vielleicht nochmal eine kritische Situation beim THW Kiel, weil ich vorhin angesprochen habe, wenn man überlegt, dass drei Torhüter, Thierry Omeyer, Matthias Andersen und Henning Fritz, damals in einem Verein gespielt haben. Ich meine, das ist das schon irgendwo grotesk.
Ja.
Es ging aus Vereinssicht, aber natürlich fielen einer hinten runter und es war klar, dass mit der Verpflichtung von Thierry Omeyer das Ziel war, mich im Endeffekt aus dem Verein zu drängen. War für mich natürlich keine einfache Situation, deswegen war das Verhältnis damals auch gerade zu Thierry Omeyer jetzt nicht das Beste. Mhm. Aber jetzt mit etwas Abstand komme ich mit ihm sehr gut klar und wir können uns da gut unterhalten drüber und auch über aktuelle Situationen, wenn wir uns sehen. Ob bei internationalen Spielen oder bei irgendwelchen Abschiedsspielen vom THW Kiel. Von daher, mit dem etwas zeitlichen Abstand ist das kein Problem, aber jeder kann sich vorstellen, in dem Moment, wo du an Leistung gemessen wirst, bist du natürlich, wenn du gerade noch betroffen bist und wenig spielst, natürlich nicht erfreut.
Und wie bist du, oder was würdest du Torhütern empfehlen, die Gas geben im Training, aber irgendwie trotzdem das Gefühl haben, ich spiele nicht genug oder ich bin nur zweite Wahl. Was würdest du denen empfehlen, was sie tun können, um ihr Ziel, sie wollen ja spielen, aber das ist ja das Problem bei den Toren, es kann immer nur einer spielen, um das zu erreichen. Was würdest du denen empfehlen?
Na gut, auf der einen Seite, wenn ich jetzt das Empfinden habe, dass ich alles gebe und keine Ahnung, warum ich nicht spiele, kann man eigentlich nur in die Kommunikation gehen. Also man sollte dann vielleicht auf den Trainer oder auf eine Vertrauensperson, die jetzt im Trainerstab im Umfeld unterwegs ist, aber am besten ist eigentlich den Trainer direkt zu fragen, weil der trifft die Entscheidung, dass dir halt aufgefallen ist, du würdest gerne mehr spielen. Was der Grund ist oder was du tun musst, um mehr Spielanteile zu bekommen. Weil dann kriegst du eine klare Aussage und dann weißt du, woran du bist. Ich weiß halt auch aus der Erfahrung, dass man oft ein falsches Bild von der Situation hat und auch falsch interpretiert und der Trainer das vielleicht gar nicht so sieht. Vielleicht ist ihm auch gar nicht aufgefallen. Ja. Ja, also es sind oftmals Missverständnisse, die in einem Raum stehen und einfach nicht aufgelöst werden, weil man sie nicht anspricht. Also die Kommunikation ist immer das beste Mittel, um zu wissen, woran man ist. Und wenn der Trainer einem dann sagt, pass auf, ist es A, B oder C, dann weißt du zumindest, woran du bist und woran du zu arbeiten hast.
Ja, genau. Das ist auch meine Erfahrung mit vielen Torhütern, an denen ich gearbeitet habe, dass auf der einen Seite ganz viele meinen, sie tun ja schon alles, sie bringen gute Leistung im Training und dann sagt der Trainer, da geht noch was. Oder sie sagen, es sind mir noch andere Dinge wichtig. Und die Torhüter sagen dann, boah Stefan, gut, dass du gesagt hast, dass ich mal nachfragen soll, weil ich bin davon ausgegangen, dass das alles okay ist und es war gar nicht okay. Und jetzt weiß ich, was ich zu erwarten habe. Auf der anderen Seite ist es auch immer so, und ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, dass es natürlich abhängig davon ist, ist der Trainer ein Typ, mit dem man reden kann? Ist das jemand, der sich nicht gleich auf den Schlips getreten fühlt? Und ich glaube, dass die Sportler ein ganz gutes Empfinden dafür haben, ist das jemand, mit dem ich reden kann und wann wäre ein guter Zeitpunkt, das anzusprechen?
Genau, also der Zeitpunkt ist nicht unwichtig, aber wie ich es eben angedeutet habe, natürlich muss jeder selber einschätzen, fühlt sich der Trainer da eher auf den Schlips getreten, dann sollte ich vielleicht den Co-Trainer oder den Kapitän oder wen auch immer, eine Vertrauensperson ansprechen, dass ich, wenn ich mich vielleicht selber nicht traue oder unwohl fühle, zumindest trotzdem zu dieser Information komme, die notwendig ist, um zu wissen, woran ich bin. Weil es gibt nichts Schlimmeres, im Ungewissen zu sein. Und wenn ich mir da unsicher bin, auf den Trainer zuzugehen, dann sollte ich zumindest eine Person, der ich entsprechend vertraue und die vielleicht einen etwas anderen Zugang zum Trainer hat, zu nutzen. Ja.
Henning, mit der Erfahrung, die du jetzt hast, heute, und du würdest den Henning von vor 15 oder 20 Jahren nochmal sehen, was wären so deine Tipps? Was würdest du anders machen? Was würdest du verändern?
Also natürlich würde ich dieses Bewusstseinstraining, ob es Meditation ist oder sowas, natürlich versuchen anzuwenden. Da bin ich, aber da ist es wirklich so, wie du sagst, das ist mit dem Wissen von heute. Damals hätte ich an sowas gar nicht gedacht. Da gab es auch diese Information mit Meditation, das war ja wirklich eher was Spirituelles. Ja. Da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Das ist halt einfach mit dem Wissen von heute. Ich hätte mehr auf Individualität, auf Krafttraining gesetzt. Ich war schon immer schnell und ich denke mal, ich war auch von der Fitness her gut dabei. Aber das, was ich, als wir vorhin von der Situation gesprochen haben, als es sportlich nicht mehr so lief, da merkst du erst, dass die Basics das Entscheidende sind. Also Basics ist halt Krafttraining, Stretching, Beweglichkeit, die Grundlagen, um diese Leistung zu bringen. Ja, weil es ist ja, was ich vorhin angedeutet habe, also diese Reiserei, viele Reiserei, viele Spiele. Du läufst eigentlich nur noch, du wirst nur noch von Spiel zu Spiel gereicht. Ne? Dann natürlich auch das Schöne durch die Erfolge, offizielle Termine und so weiter und so fort. Aber durch dieses ständige Unterwegssein geht verloren, dass du den Fokus aufs Wesentliche verlierst. Ja, weil du natürlich allem gerecht werden möchtest. Mehr auf Regeneration zu achten, also wirklich bewusst zu sagen, okay, was ich angedeutet habe. Nehmen wir mal das Jahr 2004, Europameisterschaft. Wir haben ja im Finale gestanden. Wir hatten am Sonntag das Finale. Am Montag stand ich schon wieder im Training beim THW Kiel. Ja, nach Empfängen und so weiter. Und direkt volle Pulle, um für die Rückrunde uns wieder vorzubereiten. Im Sommer Olympiafinale gestanden, Sonntag, am Dienstag nach Feierlichkeiten und Empfängen voll in der Saisonvorbereitung auf die kommende Saison. Das war natürlich alles zu viel. Du bist natürlich da auch in einer Maschinerie drinne, aus der du nicht rauskommst, aber dafür musst du dann dir viel gezielter Regenerationsmomente nehmen, um ja, diesem Ganzen gerecht zu werden. Ja, um wieder zu sagen, okay, heute achte darauf, heute muss ich einen Ausdauerlauf machen. Dann morgen muss ich gezielt nach dem Training nochmal Krafttraining machen, um die Basics, das, was sie stark macht, einfach wieder ja, zu stärken. Ja, einfach wieder auf ein gewisses Level zu bringen, damit du halt wieder schnell reagieren kannst, damit du schnell werden kannst. Weil sonst wird durch das Geistige, was ich vorhin gesagt habe, der Fokus kleiner. Ne? Ich habe ja dann über diese Emotionen, die bringt dich dann auch noch enger zusammen. Das ist wie ein Muskel, dann alles, dann bist du irgendwann verkrampft. Ja, und da kannst du nicht sagen, so jetzt sei mal locker. Das ist halt ein Prozess, der erst wieder dauert. Und mich genau in diesen Bereichen mehr individuell zu präparieren, das würde ich heute machen. Ja,
Okay,
also dadurch natürlich auch das Bewusstsein zu fördern und, und. Also wie gesagt, Individualität, Krafttraining, Stretching, genau, mentales
Meditation,
Training, genau. Ja, das wären so die Sachen, die ich heute anders machen würde als noch vor 15, 20 Jahren.
und mehr Pausen hattest du auch gesagt, ne? Also wirklich sich die
Pausen,
Auszeiten
also
gönnen.
genau, ich meine, das ist ja dann dieser, den Kompromiss, den du eingehst, weil ich bin natürlich viel unterwegs gewesen mit dem Verein, Europapokal, Nationalmannschaft, sehr, sehr viel unterwegs gewesen. Wenig Pausen von dem Handball gehabt. Und wenn ich dann zu Hause war, wollte ich natürlich als guter Papa natürlich auch für die Familie und für die Kinder da sein. Und natürlich ist das dann, wenn die Kinder noch so klein sind, natürlich auch anstrengend. Keine Frage. Ja,
Kostet
das
auch
zieht auch
Energie.
Energie. Ne? Wenn dann Kinder schreien, dann ist das erstmal nicht schön. Ja, aber die Situation war so. Und ich würde halt heute versuchen, dass ich mir in dem Zeitraum, der dann natürlich enger ist, gezielt mehr Auszeiten zu nehmen. Das kann dann manchmal ja vielleicht nur 1 oder 2 Stunden auch sein. Aber diese 1, 2 Stunden gezielter und mit gezielteren Strategien so zu nutzen, dass halt Geist und Seele zur Ruhe kommen. Ja.
Ja, sehr cool. Wenn du so ein, was wäre so dein bester Tipp an junge Torhüter, die mal dahin kommen, wo du hingekommen bist? Was wäre das?
Also sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen wie Meditation. Da muss jeder seinen eigenen Weg und sein eigenes Thema finden. Und trainiert eure Individualität. Wo ist eure Stärke? Also als Torwart Stretching. Stretching ist einfach extrem wichtig. Ich habe auch Dehnung gemacht. Aber das war eher das, du siehst an meinem Lachen, das war eher das Alibi, als wirklich in die Dehnung und in Stretching so zu gehen, dass es halt mich körperlich wieder so gut vorbereitet, dass ich aufs nächste Training gut vorbereitet bin. Es war eher Alibi. So, und Krafttraining ist natürlich auch eine Grundlage, um gerade für jetzt, wie in meiner Situation, einen kleineren Torwart, um explosiv und schnell zu sein, brauchst du eine gewisse Grundathletik. So, und das wären so die Dinge, also der athletische Bereich und der mentale Bereich, da mir Zeiträume, feste Zeiträume kontinuierlich, weil das ist genauso, das Athletiktraining, der Muskel ist genauso trainierbar wie das Mentale. Ja, und das bedeutet, dass ich dafür eine Regelmäßigkeit brauche und mir dann auch in meinen Tagesablauf dafür einen ganz festen Platz habe. Und das sind die Basics. Weißt du, wir müssen das gar nicht, weil wir jetzt auch darüber reden, Mensch, Henning, du hast das erreicht und da kommen jetzt irgendwelche ganz großen, tollen. Nein, es sind gerade genau diese ganz einfachen Dinge, die notwendig sind. Jeder weiß die oftmals auch. Aber das Schwere ist, wir müssen es tun. Das ist das Ding. Jeder wird dir sagen, naja, das war jetzt nichts Neues, was der Henning gesagt hat. Nee, aber machst du es regelmäßig?
Ja.
Das ist genau die Herausforderung.
Exakt, das in den Alltag reinzukriegen. Genau. Sag mal, zum Thema Ziele fällt mir gerade noch eine gute Frage ein. Hattest du, was waren immer deine Ziele? Und als du die vielleicht erreicht hattest, so in dieser Phase auch, wo es bergab ging, kann es sein, dass du da vielleicht auch gar kein Ziel mehr hattest so richtig?
Das ist interessant, dass du das sagst. Also als junger Torwart bin ich ganz ehrlich, da hatte ich jetzt keine große Strategie, was meine Ziele. Ich wollte einfach immer der Beste sein. Ja, ich stand im Tor und wollte einfach immer besser sein als der andere.
Ja,
ist ja auch ein Ziel. Ob jetzt im Verein oder im Spiel gegen den, der drüben im Tor stand, ich wollte einfach immer, das war so mein Antrieb. So, und das sind natürlich Begehrlichkeiten, die sich dann entwickeln. Ne? Also das erste Mal bei der Bundesligamannschaft einen Vertrag zu bekommen, war toll. Dann mein erstes Spiel zu machen, war klasse. Dann, warte, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube 96 haben wir mit Magdeburg den Pokal gewonnen. Erster Titel, unglaublich, super. Dann haben wir danach, jetzt muss ich schon,
waren das Ziele, die du dir dann gelegt hattest im Laufe der Karriere, dass du sagtest, oh, jetzt Deutscher Meister, jetzt Pokal, jetzt Nationalmannschaft, oder kam das?
Naja, das sind Sachen, die sich ja entwickeln. Also guck mal, die ersten Jahre beim SC Magdeburg waren wir eher im Mittelfeld. Ja, da war es dann, ich sag mal, utopisch zu sagen, ich hatte das Ziel, einen Titel zu gewinnen. Aber mit der Mannschaft, die sich im Mittelfeld bewegt hat, ist es immer eine Möglichkeit, einen Pokal zum Beispiel. So war es ja dann 96, ne? Dass wir uns in diesem jeweiligen Spiel fokussieren konnten, auf einem neutralen Boden, dann kannst du immer mal einen Pokal gewinnen. So, ja. Uns fehlte die Stabilität, um über eine ganze Saison so gut zu sein, dass wir mal um die Meisterschaft spielen. Das hat sich dann später Ende der 90er entwickelt. Und mit dieser Qualitätsänderung der Mannschaft haben sich natürlich auch unsere und auch meine Begehrlichkeit natürlich entwickelt. Dann irgendwann der erste Europapokalsieg, 99 war es, glaube ich, genau. Und dann hatten wir um die Jahrtausendwende, hatten wir so eine gute Mannschaft zusammen, dass wir natürlich um die deutsche Meisterschaft spielen wollten. Also war das nächste Ziel. Ja. Und wenn du dieses Ziel erreicht hast, ja, dann befriedigt dich danach nicht mehr, wenn du um Platz 4 und 5 spielst. Sondern dann möchtest du das, was du einmal erreicht hast, wieder erreichen. Ja, weil du weißt, dass du halt nur eine begrenzte Zeit zum Spielen hast. Und in dieser Zeit möchtest du dann so viel wie möglich einfach mitnehmen. Ja. So, und es ist interessant, was du sagst. 2004 war ja dann mein Highlight-Jahr. Also bis dahin standen wir dann zweimal im Finale bei der Europameisterschaft, einmal bei der WM, einmal Olympia. Ich bin zum Welthandballer geehrt worden, war bis dahin, ich glaube, dreimal Deutscher Meister. Also da waren jetzt mit einmal war ich auf dem Gipfel. Ja. Und wie du sagst, mit einmal, wo war jetzt das Ziel?
Ja.
Ja? Also es war dann vielleicht auch die Haltung, dass du jetzt nicht mehr, also weil sonst guckst du ja immer nach oben und wo kann ich noch hin? Jetzt war ich in dem Moment gefühlt ganz oben angekommen und die Haltung hatte sich mit einmal verändert. Das heißt, dieses Offensive immer anzugreifen und zu attackieren war jetzt nicht mehr da, sondern oh, jetzt hatte ich was zu verlieren. Ich hatte jetzt was zu verteidigen. Ich war jetzt Welthandballer und ich wollte dem gerecht werden.
Ja.
Ich glaube, in Summe all dieser Sachen, also eine Form der Überlastung, zu viel unterwegs gewesen, zu wenig Regeneration, vielleicht auch eine Haltung gehabt, die dann einfach nicht mehr leistungsfördernd war. Das kann dann vielleicht alles zusammen, dass dieses Ergebnis sich gezeigt hat in der Form des Burnouts.
Ja, ja. So spannend, was du sagst, weil ich viele Handballer, Fußballer im Coaching hatte, die einen Leistungseinbruch hatten, oft nachdem sie ein paar Ziele, die sie schon lange hatten, erreichen wollten. Und dass der Weg daraus war, ein neues Ziel auch zu finden. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, vor 2 Jahren, glaube ich, mit unserer Tennisspielerin Angelique Kerber, die auch immer das Ziel hatte, Nummer 1 der Welt zu sein, ein großes Turnier zu gewinnen. Und dann hatte sie das und danach ging es bergab. Und meine These ist, Ziele erreicht und wenn da kein neues Ziel ist im Kopf, dann fokussierst du dich auf was anderes.
Ich wollte da gerade drauf hinaus. Also ich gebe dir vollkommen recht, es gibt einige Beispiele. Ich glaube, bei Boris Becker war es so. Ich weiß jetzt nicht, ob es nach dem ersten Wimbledon-Sieg war, aber zumindest nach einem Wimbledon-Sieg ist er in Tränen ausgebrochen. Ich glaube, Michael Schumacher. Also es gibt genügend prominente Beispiele, die, als sie das erste Mal auf dem Gipfel waren, mit einmal ja gefühlt regelrecht zusammengebrochen sind, weil sie gesagt haben, ja, jetzt habe ich das Ziel erreicht und was kommt jetzt? Also es ist verrückt, wenn man das hört. Ich meine, das beruhigt mich, dass es nicht nur mich trifft, sondern dass das ja eine gewisse, vielleicht eine gewisse Normalität ist im Leben, wenn man jetzt dieses ganz große Ziel mit einem erreicht hat oder was kommt jetzt? Und da musst du im Endeffekt auch im Vorfeld schon drauf vorbereitet werden, weil wie du siehst, wenn du dann einmal da stehst und sagst, ja, dann hast du vielleicht falsche oder nicht mehr leistungsfördernde Bilder im Kopf. Und wie du sagst, was ist denn dann das Ziel? Jetzt es ist kein Ziel, eine Welthandballer-Ehrung zu verteidigen. Mhm. Was ist denn das für, was bedeutet denn das? Das ist Nebel. Kannst du dir nichts drunter vorstellen.
Ja,
also du brauchst ein klares Ziel, was du gefühlt greifen kannst und an dem du dann auch Tag für Tag arbeiten kann. Also ein Ziel könnte dann zum Beispiel sein, was weiß ich, auch da bist du dann wieder an den kleinen Dingen. Also Ziel ist ja ein Titel, wenn du so willst, aber eher an Athletik. Ne? Athletik, ein Defizit, weiter dran arbeiten. Okay, ich bin unten links, da habe ich eine Schwäche, dran arbeiten. Das ist ein klares Ziel, weil dann hältst du einen Ball, hältst du mehr Bälle, kann deine Mannschaft mehr erfolgreicher werden. Weißt du, es ist das Kleine dann und nicht mein Ziel ist, oh, jetzt sind wir Deutscher Meister geworden, jetzt will ich Deutscher Meister mit null Minuspunkten. Das ist kein klares, formuliertes Ziel und das kann sich das Unterbewusstsein auch nicht merken oder abspeichern, sondern dieses unten rechts, da will ich besser werden. Das ist eine klare Ansage, woran ja, sich das Unterbewusstsein dann auch halten kann.
Ja, ein klares Bild. Ne?
Klares
das ist
Bild,
das, genau, was wir brauchen. Okay, also daher glaube ich, wäre die Empfehlung auch immer an alle Sportler und Torhüter auch, hab immer ein Ziel, hab immer mehrere Ziele, damit du da dran bleibst und immer wachsen kannst. Wir kommen langsam zum Ende, lieber Henning. Noch eine Frage zu den Trainern, weil ich auch mit vielen Trainern arbeite und die mich immer fragen, Mensch, Stefan, was ist denn das, worin ich mich verbessern kann? Und dann ist es immer der effektivste Weg, frag doch die Sportler, was macht für euch einen guten Trainer aus? Henning, was macht für dich einen guten Trainer aus? Hattest du die vielleicht? Was haben die gemacht, was dich so motiviert hat, was dir ein unglaublich gutes Gefühl oder Selbstvertrauen gegeben hat? Ja, wie war das bei dir?
Also natürlich nimmst du von jedem Trainer was mit. Und ich bin dankbar eigentlich für jeden Trainer, weil du von jedem Trainer etwas mitnimmst und lernst. Ja, ich nehme da den ersten Trainer, was den Bundesliga-Handball anging. Das war Hartmut Krüger, der mir die Chance gegeben hat, in der Bundesligamannschaft zu spielen. Dann kam Ingolf Wiegert, der hat einmal die Woche, Mittwochvormittag, weiß ich noch, eine Stunde lang mit mir Torwarttraining gemacht. Okay. Einfache, simple Übung, aber ich habe gespürt, dass in diesem einen Jahr es bergauf ging. Also deswegen bin ich dafür dankbar. Dann kam Lothar Döring. Lothar Döring hat mir ganz viele Spielanteile gegeben. Alfred Gislason hat mich zum Kapitän gemacht. Er hat mir diese Verantwortung gegeben und hat entsprechend mich dann auch mit seiner internationalen Erfahrung ja auf diesen höher werdenden Erwartungen dann einfach ja einen Schritt weitergebracht in der Form. Lokar Seda-Rusic war, glaube ich, der prägendste. Hatte hohen Handball-Sachverstand, auch vom, was das Torwartspiel anging. Von ihm habe ich einige Sachen, zum Beispiel die Gegenstoßpässe, habe ich bei ihm gelernt.
hat er mir doch ein paar so Strategien. Früh.
Doch so früh, ja, genau. Ja, vorher, doch, der Peter Püser, wir haben das mal ein bisschen geübt, aber die Strategie, dass die Pässe schnell kommen, die kamen erst, ich sag mal, gute 8 Jahre später.
Okay.
Von daher, ja, manche Dinge brauchen ein bisschen Zeit. Und Heiner Brandt natürlich, der gerade was die Phase zwischen 2-3 und 2-4 anging, mir viele Spielanteile gegeben hat. Jetzt nicht mal rein, was das Torwart-spezifische Spiel angeht, sondern einfach nur dieses Vertrauen mir entsprechend gegeben hat. Und dann natürlich, ich habe es vorhin angedeutet, 2007, dass er mir das Vertrauen geschenkt hat nach diesem Leistungstief. Das ist natürlich, ja, wäre ich nicht dabei gewesen. Klar gäbe es über den einen oder anderen Titel zu sprechen, aber der WM-Titel ist ja doch allen Handballern und vor allen Dingen auch darüber hinaus vielen im Gedächtnis geblieben. Von daher habe ich da von jedem Trainer was mitgenommen.
Okay. Super. Gut. Was zum Abschluss, was machst du aktuell und wenn man dich, wo kann man dich finden, wo kann man zuhören oder wenn man mehr über dich erfahren möchte oder das, was du jetzt machst, wie erreicht man dich?
Ich habe ganz normal eine Homepage, über Henning Fritz findet man mich. Mhm. Ich bin im Moment unternehmerisch aktiv, was ich vorhin angesprochen habe, über diese frequenzmodellierte Musik, das nennt sich Neuronavi. Finde ich in der Form interessant, weil es halt natürlich im Sport anzuwenden ist, mhm. aber vor allen Dingen auch für Kinder sehr interessant ist, um entsprechend, ja, ich sag mal, Lerndefizite, emotionale Situationen, womit die Kinder dann vielleicht nicht klarkommen, sie entsprechend in dem Bereich zu unterstützen, um dann zum Beispiel eine Arbeit wie ein Ergotherapeut zum Beispiel zu unterstützen. Also sowas zum Beispiel parallel zu machen. Da sind wir gerade dabei, das aufzubauen. Mhm. Im Business ist es notwendig, brauchen wir nicht drüber reden. Die Leute, die im Business sind, sind zum Teil so überlastet und gestresst, mhm. Dass sie Regeneration extrem notwendig haben. Und am langen Ende ist es eigentlich einfach ein medizinisches Produkt, um den Leuten eine Möglichkeit zu geben, die Überinformationen, die wir heute haben, diesen Stress auf einem einfachen Wege sie runter zu regulieren. Wir können das mittlerweile in beide Richtungen machen. Manche haben ja auch das Problem, dass sie nicht in die Gänge kommen. Mhm. Gibt es auch Optionen, sie zu pushen. Also wir können da in beide Richtungen gehen. Und das macht mir halt Spaß, weil du einen wirklichen Mehrwert den Leuten geben kannst. Ja, weil viele haben halt einfach nicht die Möglichkeit, aufgrund, weil sie halt im Stress sind, keine Strategien haben, wie sie damit umgehen können. Wir hier eine ganz leichte und einfache Möglichkeit haben, entsprechend jemanden den Stress etwas zu nehmen und dann mit Strategien, wie du sie zum Beispiel nutzt, sie entsprechend wieder auf den Alltag, auf die Dinge, die vor ihnen stehen, so präparieren und vorzubereiten, dass sie langfristig diesen Leistungen, diesen Erwartungshaltungen entsprechend gerecht werden.
Wow, wir packen das in die Shownotes. Wenn da jemand mehr wissen möchte, dann habt ihr die Links in den Shownotes. Lieber Henning, vielen, vielen Dank für den Einblick in deine Karriere, in deine mentalen Strategien und Techniken. Und ich glaube, da hat auch jeder Nicht-Sportler eine Menge mitgenommen. Möchtest du noch was zum Abschied den Leuten mitgeben? Noch was sagen? Haben wir noch ein Thema?
Nein, ich glaube, der Punkt ist, da waren jetzt bei manchen Sachen natürlich eigene Erfahrungen. Bei den Strategien vielleicht nicht immer was Neues. Das Entscheidende ist eigentlich wie immer. Man muss es machen. Ja, also die Sachen sind oftmals bekannt. Die große Herausforderung für uns alle ist es immer, die Sachen, die vielleicht im ersten Zuge nicht so im Vordergrund stehen, wie Meditation, sich bewusst zu werden und. Wir müssen es einfach tun. Wir müssen es machen. Und das ist die große Herausforderung für mich, für uns alle, regelmäßig diese Dinge anzuwenden, um uns ja auf die Herausforderungen des Alltages entsprechend vorzubereiten. Und dann hat man auch deutlich schneller aus meiner Sicht eine Zufriedenheit, weil Erfolg kommt dann automatisch über Ziele, über Talent und so weiter, das kommt. Aber wir müssen, diese Energie kommt halt wirklich aus der Ruhe und dafür muss man sich entsprechend präparieren.
Ja, schöne Worte von Henning Fritz, fünffacher deutscher Meister, Weltmeister, Europameister und man glaubt es kaum, Welthandballer ohne Torwarttrainer geworden. Da seht ihr es. Lieber Henning, vielen, vielen Dank. Alles Gute weiterhin. Begeister die Menschen so, wie du das hier in diesem Interview gemacht hast. Und ich bin mir sicher, es werden so viele Kommentare, Fragen kommen dazu. Und ich werde die natürlich an dich weiterleiten. Vielen, vielen Dank, lieber Henning, für dieses coole Interview.
Stefan, vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht. Ja, ciao.
Wow, was für ein Interview. Ich bin immer noch total geflasht und es ist so fantastisch, dass Henning uns so viel tiefe Einblicke gegeben hat in sein Leben und in seine sportliche Karriere. Und wenn du Fragen hast an Henning, ich habe hier unter diesem Video alles verlinkt an Shownotes und an Informationen, die du benötigst. Also, wenn du Lust auf mehr hast von diesen Interviews, dann abonniere doch diesen Kanal und dann wird schon bald das nächste Interview mit einem spannenden Gast auf dich warten. Schön, dass du dabei warst. Alles Gute weiterhin und viele Grüße, dein Stefan.
Das war der Podcast Like a Champion. Mehr über mich findest du auf Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn oder auf meiner Homepage www.stefan-kloppe.de.